Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Alfred Brünjes Bauunternehmen sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Moin zusammen, ich bin Lars Kors. Willkommen zur 6. Ausgabe unserer Podcast-Lokalradioshow. Mit dabei sind Michael Wilks.
Feuerwehr ist das Leben.
Was das Leben der Freiwilligen Feuerwehr ausmacht, wie die Ortsfeuerwehr in Lockstedt aufgestellt ist, das klären wir gleich mit Michael Wilks, dem Ortsbrandmeister sowie seinem Stellvertreter Michael Feist. Außerdem Udo Kavaletz, der Feuerwehrmann aus Wiemsdorf, sammelt Kronkorken, also von Bierflaschen.
Oder aber auch Limonade. Es gibt ja auch Limonade mit Kronkorken. Man muss sich also jetzt nicht auf Bier versteifen. Man darf auch Limonade trinken. Es gibt auch Wasser mit Kronkorken.
Natürlich, versteht sich. Die Kronkorken sammelt er übrigens für einen guten Zweck. Mehr dazu später. Alfred Brünjes aus Donnern.
Ja, ich habe hier den Baubetrieb eröffnet, nachdem mein alter Chef damals Schluss gemacht hat mit 70 Jahren. Und habe gesagt, ich fange nicht mehr woanders an. Ich mache mich jetzt selbstständig als Bauunternehmer hier in Donnern.
Ein erfolgreiches Familienunternehmen hat Alfred Brünjes aufgebaut. Auch ein Thema in dieser Podcast-Folge. Thorsten Nolting-Bösemann. Der Pastor teilt sich mit seiner Frau Arnhild Bösemann die Pfarrstelle in Lockstedt. Seit Ende Juli lebt die Familie im Pfarrhaus.
Ich war ganz überwältigt von dem freundlichen Empfang, der uns hier bereitet wurde, in der Kirchengemeinde vor allem. Und wir sind überall auf wirklich freundliche Menschen getroffen. Das war überzeugend schon.
Janine Schmielke, Ausbildungsleiterin bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, erzählt, in den letzten 5-6 Jahren,
da haben alle ihre Ausbildung bis zum Ende durchgezogen und auch alle ihre Ausbildung bestanden.
Mehr zur Ausbildung bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland in diesem Podcast. Und Udo Janoske, ein Leben für die Musik an der Lockstedter Musikschule.
Ich unterrichte die Fächer Gitarre, Kontrabass, Banjo, Ukulele, Mandoline und ich könnte jetzt noch weiteres aufzählen eigentlich. So alles, was Saiten hat und mich interessiert, das spiele ich auch gerne selber und gebe mein Wissen natürlich auch gerne selber weiter.
Anfang macht wie immer Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. Ich muss ja gestehen, ich kenne keinen sportlicheren Bürgermeister als ihn. Viele werden es wissen, Detlef Wellbrock ist in seiner Freizeit aktiver Fußballer, spielt seit Jahren ja schon in der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Und mit genau dieser Mannschaft trat er am 11. August in der vom Hochwasser betroffenen Stadt Trier an. Gespielt wurde gegen eine DFB-Auswahl mit ehemaligen Bundesliga-Profis und auch Nationalspielerinnen sowie eine Lotto-Elf, in der neben Fußballprofis auch Prominente wie Verstehen Sie Spaß-Moderator Guido Kanz mit von der Partie waren. Wirklich eine sehr eindrucksvolle Benefizaktion für die Menschen in der so schlimm betroffenen Region.
Wir hatten über die Kollegen der Nationalmannschaft in den einzelnen Gemeinden, aber auch den Kreisen drumherum, hier bei uns im Landkreis Cuxhaven zum Beispiel, alle Gemeinden zusammen mit dem Landkreis Cuxhaven, viel Geld gesammelt. Dabei sind 400.000 Euro zusammengekommen, alleine aus dem Landkreis Cuxhaven 40.000 Euro, die wir für eine vom Hochwasser betroffene Kindertagesstätte in Salmrohr jetzt auch einsetzen wollen. Und mit diesem Geld im Gepäck durften wir dort an dem Abend, der auch vom Fußball- oder Sportsender Sport 1 übertragen wurde, dieses Turnier mit bestreiten. Hintergrund war, dass dann an diesem Abend über die Live-Übertragung nochmal wieder mit einer Hotline für Spenden gesammelt wurde. Und so ist, das kann man glaube ich sagen, neben unserem Geld und dem Geld, was auch der Deutsche Fußballbund mit 100.000 Euro, der ehemalige Nationalspieler Marcel Janssen, mit einer Sachspende von 250.000 Euro schon mitgebracht haben. Also es war schon mal eine 3/4 Million Euro bei Start mit im Topf. Die gleiche Summe ist sicherlich nochmal zusammengekommen, die dann durch den Abend und die Spendenhotline mit generiert werden konnte. Und ich glaube, das war für uns alle ein einmaliges Erlebnis und Ereignis, helfen zu dürfen für die Hochwasserbetroffenen und gleichzeitig aber auch mit diesem Event viele ehemalige Fußballgrößen zu sehen, kennenzulernen und mit denen einfach mal zusammenzukommen.
Beeindruckend Betroffen ist auch, dass eine Abordnung der Gemeindeverwaltung Lockstedt in Bremerhaven den Halbmarathon lief. Wieder mit dabei Detlef Hellbrock.
Ja, das ist seit einiger Zeit so eine Aktion, die die Kollegen, finde ich, bei uns hier im Hause ganz toll ins Leben gerufen haben. Aktiv für den Klimaschutz, mit auch entsprechenden Shirts sind wir dort dann unterwegs gewesen. Im letzten Jahr schon, auch in diesem Jahr wieder. Die Gruppe der Kollegen, die am Halbmarathon in Bremerhaven teilgenommen haben, ist dieses Jahr praktisch nochmal um das Doppelte angewachsen. Und das war, auch wenn es die ganze Zeit Dauerregen gegeben hat, ein tolles Event. Auch ich habe mich über diese Strecke nicht gequält, sondern in diesem Jahr wesentlich besser als letztes Jahr bewegt. Das war rundum ebenfalls schön.
Nun in die Gemeinde. In Donnern wird sich absehbar etwas tun. Es wird nämlich gebaut. Dieses Mal geht es nicht um Sport. Von dem Gebäude werden nämlich nach der Fertigstellung alle etwas haben.
Genau, es ist insofern dann doch wieder etwas mit Sport in Verbindung. Auf dem Gelände des Sportplatzes in Donnern werden wir eine neue Feuerwehr bauen. Dieses Feuerwehrhaus, was dort entsteht, ist aber gleichzeitig mit einem großen Gruppenraum versehen, der auch für die gesamte Ortsgemeinschaft zur Verfügung stehen soll. Das heißt, es werden alle Vereine in Donnern und insbesondere eben auch der Sportverein dort an der Stelle davon profitieren, sodass ich glaube, dass dieses neue Feuerwehrhaus auch ein absoluter Treff für die gesamte Ortsgemeinschaft der Ortschaft Donnern sein wird und künftig eigentlich Mittelpunkt für die gesamte Ortschaft sein wird.
In Donnern sind es noch Pläne. In Lockstedt selbst ist der Verkehrskreisel am Ortseingang von Nisse kommend fertig.
Dieser Kreisel, der zum einen natürlich eine Abbiegespur in das angrenzende Baugebiet hat, zur anderen Seite aber auch für die neue Sportanlage die Erschließung darstellt. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, gerade an der Ortseingangstorstraße praktisch für die Hauptortschaft eine ganz wichtige verkehrliche Erschließung, weil der Verkehr dann automatisch abgebremst wird. Er wird also auch in der Form eine große Sicherheitsfunktion, glaube ich, für die nächsten Jahrende haben und erfüllen, sodass neben der Erschließung der verschiedenen Baugebiete und der Sportanlage auch dieser Kreisel, glaube ich, eine wichtige Verkehrsfunktion insgesamt übernehmen wird.
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Lockstedt spielen ja in jeder Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt eine ganz große Rolle. Im Gespräch mit Michael Wilks, dem langjährigen Ortsbandmeister Lockstedts, und seinem Stellvertreter Michael Feist geht es heute um die größte Ortsfeuerwehr der Gemeinde, nämlich die in Lockstedt selbst. Michael Wilks hat die Zahl der aktiven Mitglieder natürlich im Kopf.
Personellmäßig sind wir, muss ich auch sagen, sehr gut aufgestellt. Wir sind jetzt im Moment aktuell 72 aktive Kameraden. Tendenz geht nach oben. Das ist auch erfreulich. Durch die Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr haben wir eigentlich immer einen guten Nachbau, der auch nachrückt und dementsprechend dann ja die Einsatzkräfte oder die Einsatzabteilung auffüllt.
Inwiefern hat sich denn eigentlich die Feuerwehr Lockstedt nicht nur personell, sondern auch möglicherweise von den Aufgaben, von den Fahrzeugen innerhalb der letzten 20, 25 Jahre, die du schon dabei bist, Michael, gewandelt?
Ja, früher war die Ortsfeuerwehr so aufgestellt, dass wir einen LF8 hatten und dieses Fahrzeug war ein reines Löschfahrzeug. Mittlerweile sind unsere Fahrzeuge Trägerfahrzeuge, die mit vielen technischen Geräten und Materialien ausgerüstet sind, dass wir für fast alle Probleme, die irgendwo auftreten können, gerüstet sind. Und wir haben natürlich auch dementsprechend die Kameraden, die damit ausgebildet und fortgebildet werden. Und das kostet natürlich eine ganze Menge Zeit. Und wir greifen da natürlich auf unsere Jugendfeuerwehr zurück, die da ja schon ihren Anfang bekommt. Was heißt Feuerwehrtechnik, was heißt Ausbildung?
Wie groß ist denn der Anteil derer, die in der Jugendfeuerwehr aktiv waren und dann in die aktive Wehr rübergehen?
Oh, gibt es eine explizite Zahl? Ist auch so eine kleine Anekdote, erwähne ich eigentlich jedes Jahr bei der Jahreshauptversammlung. Und wir sind mittlerweile bei 78% aller, die in der aktiven Feuerwehr sind, stammen aus der Jugendfeuerwehr. Neue Zahl kommt dazu, wir sind jetzt ungefähr bei 4% jetzt auch schon bei den Kinderfeuerwehrmitgliedern. Soll heißen, die vor 5 Jahren gegründete Kinderfeuerwehr sind auch schon ein paar rübergekommen und sind jetzt aktiv tätig, weil sie 16, 17 Jahre alt sind.
Also wir haben jetzt in den letzten Jahren glücklicherweise, dass viele Kameraden jetzt auch von außerhalb dazukommen. Das ist ein Phänomen gewesen. Wir haben immer nur ausgebildet. Und dann sind die weggezogen und waren weg und kamen nicht mehr. Aber jetzt kommen auch Leute, die hier wohnen, die hier zum Beispiel ihre Arbeit bekommen. Wir haben Zollbeamte jetzt dabei. Wir haben Leute, die von außerhalb kommen, dass man sich eigentlich früher gar nicht vorgestellt hat, weil einfach die gesamten Leute aus dem Ort gekommen sind. Aber jetzt kriegen wir tatsächlich durch das Wachsen der Ortschaft Lockstedt auch Leute aus einem anderen Bereich.
Michael, inwiefern profitiert ihr noch vielleicht auch von alten Handwerksstrukturen, aus denen ihr beruflich stammt, unter der Woche, dass ihr auch verfügbar seid? Viele Wehren klagen ja darüber, dass sie sagen, wir sind zwar personell an sich ganz gut aufgestellt, aber unter der Woche darfst du nicht vormittags hier anrufen.
Ja, personell ist es ja eben halt so, auch tagsüber, dass wir die letzten Jahre immer genug Leute hatten. Also wir sind im Schnitt, letztes Mal hatten wir oder vor kurzem erst wieder einen Werkstattbrand, da sind wir auch mit 25 Kameraden aufgeschlagen. Also es war schon eine heikle Sache, war auch gut so. Dementsprechend die Handwerksgeschichte, ja, es sind viele noch im Handwerk, was wir auch positiv immer finden in den Einsätzen, muss man ganz ehrlich sagen, weil eben halt die Handgriffe sitzen. Was aber auch Mehrwert, muss man ganz ehrlich sagen, sind die Bürojobs etc., dass man eben halt nur öfters an der Tastatur sitzt und da drauf rumklimpert. Denen muss man das Handwerk eben so ein bisschen wieder beibringen. Aber dafür sind die Übungsdienste da, die wir wöchentlich abhalten. Und dementsprechend wird denen das auch nahegebracht, dass man dann ähnlich dann so verfahren kann, dass man die Gerätschaften auch bedienen kann. Und es sind immer noch Lehrgänge im Hintergrund, wo dieses auch geschult und gelehrt wird.
Das heißt, die Freiwillige Feuerwehr Lockstedt. Michael, für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Kameradinnen und Kameraden, die hier ehrenamtlich sich engagieren, 24 Stunden rund um die Uhr quasi jeden Tag einsatzbereit sind. Aber das bedarf ja auch einer ständigen Schulung, eines ständigen Trainings. Was bedeutet es, sich hier in der Feuerwehr zu engagieren?
Das bedeutet, dass man ganz, ganz viel Zeit aufbringen muss, dass man seine Familie klar machen muss, oh, ich bin nicht ganz oft zu Hause oder geplant zu Hause und wenn dennoch der Pieper geht, ist ja noch mehr Zeit verbrannt. Wir müssen jeden Unterricht, jede Fortbildung, jede Weiterbildung planen und umsetzen und da ja wir eine freiwillige Feuerwehr sind, sind ja nicht immer alle da. Das heißt, wir müssen ja auch immer wieder wiederholen, bis jeder wirklich auch alles mitgekriegt hat. Und dafür ein Jahr voll zu machen mit einem Dienstplan und diese Stunden auch tatsächlich vorzuhalten, ist eine wahnsinnige logistische Aufgabe. Dann kommt die Instandhaltung der Geräte, der Fahrzeuge etc. dazu. Und dann haben wir einen wahnsinnigen Zeitaufwand, den man kaum noch bewältigen kann. Und dafür brauchen wir auch diese ganzen vielen Leute. Hier muss wirklich jeder alles machen. Zum Beispiel die Kraftfahrer. Hier bewegt keiner ein Fahrzeug, der nicht mindestens 5 Einweisungsfahrten gemacht hat. Jedes Fahrzeug ist so besetzt, auch wenn wir hier ausrücken, dass wir zuerst mal Atemschutz haben, dass wir die Techniker da haben auf den Fahrzeugen drauf. Gegebenenfalls müssen wir noch ein bisschen umstrukturieren, müssen sagen, Mensch, ich brauche hier beim Unfall eingeklemmte Personen mehr Techniker und wenn wir die vor Ort haben, dass wir da nochmal switchen können, aber ansonsten muss wirklich jeder alles machen und wenn man da so zum Beispiel die Stoffe trennen macht, dann hat man eben auch Sägen, dann hat man eben Gerätschaften, da muss jeder eingewiesen sein und das läuft.
Auf wie viele Einsätze kommt im Jahr?
Roundabout, jetzt ist es ein bisschen weniger, so bei 80 bis 100, 120 Einsätze, da ist natürlich alles bei, auch Unterstützungseinsätze, kleine Einsätze oder größere Einsätze.
Es ist so, es ist eine starke Truppe, es ist Verlass auf Leute. Ja, was man immer seltener in der Bevölkerung wahrnimmt, ist dieses Miteinander. Und das Miteinander ist in der Feuerwehr eben halt sehr stark ausgeprägt, weil nicht einer ist die Feuerwehr, sondern wir sind die Feuerwehr. Und wenn wir, dann sind das immer ein paar mehr und die können auch was bewegen. Und wenn man die Kameraden dann draußen so sieht, auch an der Einsatzstelle, auch wenn nach 24 Stunden jeder so stumpf umfällt und ins Bett möchte, sich hier immer noch welche bewegen, sich immer noch machen. Und das für die Allgemeinheit. Das ist Kameradschaft und das ist Leben in der Feuerwehr.
Michael Wilks und Michael Feist waren das von der Freiwilligen Feuerwehr Lockstedt. Der Wiemsdorfer Udo Kawalitz und der Schatz seiner jüngsten Kronkorkensammlung.
Und welcher Duft kommt Ihnen entgegen?
Afrikola,
alkoholfreies Bier und Löwenbräu.
Der Mann hat eben einen guten Riecher. Wen wundert's nach 3 Jahren des Kronkorkensammelns? Nachdem der einstige Lotse 2018 in Rente ging, wurde er auf das Kronkorkensammeln eines Wiemsdorfer Feuerwehrkameraden aufmerksam. Gepackt von der Idee, professionalisierte Kavalitz das Kronkorkensammeln.
Die suche ich dann durch nach Fremdkörpern, weil das geht zum Schrotthändler nachher und das würde den Preis also deutlich senken, wenn das alles gemischt wäre mit Leichtmetall und, oder mit Aluminium oder sonst irgendwas. Und verpackt das dann in Säcken, kann ich bei mir lagern, Platz ist genug da und dann kommt das nicht zu eBay, um die zu verkaufen, sondern wie gesagt nach Bremen zum Schrotthändler, der sich freundlicherweise bereit erklärt, die dann auch anzunehmen.
Dann beginnt die eigentliche Arbeit für Udo Kavalitz.
Die suche ich dann durch nach Fremdkörpern, weil das geht zum Schrotthändler nachher und das würde den Preis also deutlich senken, wenn das alles gemischt wäre mit Leichtmetall und, oder mit Aluminium oder sonst irgendwas. Und verpackt das dann in Säcken, kann ich bei mir lagern, Platz ist genug da und dann kommt das nicht zu eBay, um die zu verkaufen, sondern wie gesagt nach Bremen zum Schrotthändler, der sich freundlicherweise bereit erklärt, die dann auch anzunehmen.
So, jetzt muss ich aber mal an dieser Stelle aufklären. Udo Kavalitz sammelt nämlich Kronkorken für einen wirklich guten Zweck. Die erzielten Erlöse beim Schrotthändler gehen unmittelbar an die Organisation Kronkorken helfen des Vereins Armee Bigana aus Lampertheim. Kinder stehen hier im Fokus dieser Hilfsaktion.
Denn für umgerechnet 4,50, 5 Euro kann man eine Krankenversicherung für ein Kind in Ghana über 2 Jahre finanzieren.
Das müssen wir jetzt mal in Kronkorken umrechnen, um überhaupt mal eine Mengenvorstellung zu bekommen.
Gut, 4,50 Euro, 5 Euro sind auch mal eben 40 Kilo. 40 Kilo hochgerechnet sind ungefähr 20.000 Kronkorken, also das sind schon 2-3 Kästen Bier.
Sämtliche Kronkorken helfen. Udo Kavalitz ist einer von vielen, die sich für Kronkorken helfen engagieren. Ein Helfer aus Bremen ist ein sehr eifriger und auch erfolgreicher Kronkorkensammler.
Allein in Bremen sind 6,7 Tonnen zusammengekommen. Und dagegen wirken sich meine 400 oder unsere 400 von der Feuerwehr Wiemsdorf ja fast mager aus. Aber wir sind ja auch erst am Anfang.
Eben. Unterstützen Sie doch Udo Kavalitz. Meine Idee, legen Sie künftig einfach Kronkorken zur Seite und wenn Sie dann auf dem Weg ins Rathaus sind, dann nehmen Sie diese einfach mit.
Zum Rathaus muss fast jeder mal irgendwann hin und dann kann man das ja auch hier abgeben. Und das wird gut angenommen und das bin natürlich auch sehr dankbar drüber und freue mich drüber.
Ein großer Dank an Udo Kavalitz für sein Engagement. Noch ein Grund. Freude.
Mittlerweile sind über 3000 Kinder mit einer 2-jährigen Krankenversicherung plus Anschlussversicherung versehen worden. Und das finde ich eigentlich ein hehres Ziel und da opfere ich gerne meine Freizeit für.
Dass das Leben in der Gemeinde Lockstedt ein in jeder Hinsicht attraktives und wunderschönes sein kann, entdecken immer mehr Menschen. Genau deshalb suchen viele hier ein Haus oder einen Bauplatz. Wenn es ums Bauen geht, dann ist in der Gemeinde Lockstedt das Bauunternehmen Alfred Brünjes eine verlässliche Bank. Vor über 30 Jahren entschloss sich der Maurermeister Alfred Brünjes aus Donnern, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.
Mittlerweile sind wir jetzt bei rund 40 Mitarbeitern auf den Baustellen. Und auch einigen Leuten im Büro, was ich am Anfang ja auch alleine gemacht habe, mit meiner Frau zusammen. So hat sich das alles Sutsche Piano hochgeschaukelt.
Irgendwann einmal mit der eigenen Firma Interessenten ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten, nämlich schlüsselfertig zu bauen, das kam für Alfred Brünjes Anfang der 90er Jahre noch nicht in Frage. Allerdings änderte sich das kurz vor der Jahrtausendwende.
Vorher war es klassisch, Maurer, Betonbau, alles was so anfällt, was man so kannte, aus der Lehre und so weiter. 1999 kam dann der Schritt, nachdem wir mehrfach unser Geld nicht bekommen haben von Bauträgern, haben wir gesagt, das können wir auch selber. Und haben dann angefangen, hier einen einzustellen. Ich habe mir einen Mitarbeiter geholt, der aus der Branche kam, der das Geschäft kannte und haben dann angefangen, Häuser auch schlüsselfertig zu verkaufen.
Sie hatten einen eigenen Architekten dann?
Ja, ich habe mir einen Architekten geholt, haben dann selber Zeichnungen gemacht, Planungen gemacht und haben dann also komplett die Häuser verkauft. Das andere Geschäft blieb bestehen, natürlich in allen Bereichen. Klassisch immer Maurer-Betonbaubetrieb, Aber wir haben dann die ersten Häuser auch komplett verkauft und irgendwann auch Mehrfamilienhäuser. Also es ging dann immer einen Schritt weiter, immer das, was der Kunde wollte, war unser Bereich.
Schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einer festen Größe in der Baulandschaft. Mit Fingerspitzengefühl, Geschick und Geduld gelang es Alfred Brünjes, mitten in Lockstedt Bauland zu entwickeln und künftig auch das Aussehen des Kernortes durch seine Häuser mitzugestalten. Interessenten,
die können sich bei uns per Mail melden, Interesse anmelden. Das wird völlig individuell geplant. Derjenige, der das vorhat, der kommt hier mit an den Tisch. Der hat vielleicht gewisse Vorstellungen, ob es ein Bungalow, eine Stadtvilla oder was auch immer, ein klassisches Friesenhaus. Es ist ja alles möglich. Es ist ja nicht zwingend vorgeschrieben in den Baugebieten, was man da baut. Das würden wir hier individuell planen, so wie wir es immer tun, mit den Kunden auf das Grundstück zugeschnitten und nach seinen individuellen Wünschen, ob nun mit Garage, mit Carport oder was auch immer. Es geht ja so viel. Es gibt ja keine zwingenden Vorgaben.
Alfred Brünjes ist nicht nur mit Leib und Seele Handwerker, sondern vor allem auch Familienmensch. Und die Familie ist im Betrieb aktiv eingebunden.
Unsere Familie lebt das schon. Meine Frau unterstützt mich tatkräftig, wo sie kann.
Ich glaube, sonst können wir es auch nicht machen.
Ne? Nein, sonst hat man verloren. Weil es schluckt ja auch viel Zeit. Es kostet auch Nerven. Denn auch bei uns geht nicht immer alles glatt und nicht immer so, wie ich mir das vielleicht wünsche. Aber dann muss man auch Rückhalt haben und dann wird es am Ende auch gut.
Auch die zweite Generation ist mittlerweile im Unternehmen mit von der Partie.
Die Jungs sind gut geschult, werden also diesen energetischen Punkt noch besser mit reinbringen. Wir wollen in neuen Gebieten CO2-neutral heizen, soweit es möglich ist. Das muss der Schritt sein. Also es geht immer weiter, wir vergrößern nach wie vor.
Dabei ist die Unterstützung von Facharbeitern gern gesehen. Auf der Homepage brünjes-bau.de, Brünjes hier mit UE geschrieben, sind unter der Rubrik Jobs die offenen Stellen zu finden. Alfred Brünjes Bauunternehmen bildet auch aus, und zwar Maurer und Betonbauer. Wer bei Brünjes arbeitet, arbeitet gern hier, denn
als Chef und als Firma sind wir auch recht solide und zuverlässig. Das mögen auch Mitarbeiter. Keine wilden Sachen, vernünftig, solides Handwerk, was hier ausgeführt wird. Ja, ich denke, ist eine gute Basis.
Mit Sicherheit ist das eine gute Basis. Genauso auch eine gute Basis und letztlich eine gute Entscheidung, mit Brünjes zu bauen. Alfred Brünjes Bauunternehmen zeichnet nämlich aus.
Ich denke mal die Bodenständigkeit. Wir sind ewig dabei. Ich habe hier mal irgendwann so einen Spruch drunter geschrieben auf meinem Blog. Und das ist ganz wichtig. Bauen braucht Vertrauen. Wir sind nur Menschen, genauso wie jeder andere auch. Aber bei uns kann man auch wieder anrufen, wenn es da mal wirklich Probleme gibt, dann kümmern wir uns. Und ich bin der Meinung, dass das bei vielen, vielen, die also wirklich das ganz große Rad drehen im Schlüsselfertigbereich, dann das Problem kommt. Die sind im Verkauf sehr gut, aber die Frage ist immer, ist es nachher, wenn Probleme mal auftreten, und es ist ein Handwerk, es arbeiten Menschen und Menschen machen auch mal Fehler. Es ist ja die Frage, wie wird dann damit umgegangen? Und ich glaube, das ist bei uns ein ganz großer Faktor, dass wir sagen, wir machen das jetzt fertig. Egal, auch wenn das für mich wirtschaftlich dann nicht immer vorteilhaft ist.
Sommer kann sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Marien hier in Lockstedt glücklich schätzen, die vakante Pfarrstelle besetzen zu können. Und das gleich mit einem Pastoren-Ehepaar, nämlich Arnhild Bösemann und Thorsten Nolting-Bösemann. Zuvor waren beide an der Küste in Carolinsiel in kirchlichen Diensten. Ihr erster Eindruck?
Gut, es macht Spaß, hier Gottesdienst zu feiern mit der Gemeinde. Die sind aufmerksam dabei und man kann ein schönes Nähegefühl herstellen, man kann in Kontakt kommen, man merkt, die Menschen hören zu, sie nicken mal, sie lächeln einen an. Ich bin da sehr beschwingt rausgegangen aus den Gottesdiensten, die ich hier halten durfte bislang.
Schwärmt Arnhild Bösemann, und ihr Mann Thorsten Nolting-Bösemann ist noch immer ganz begeistert von der Lockstedter Kirche.
Es ist eine wunderschöne kleine Kirche mit einigen bedeutenden Schätzen drin. Die mittelalterlichen Deckengemälde sind schon das Besondere daran. Ja.
Auf die Pfarrstelle in Lockstedt wurden die beiden über eine Anzeige aufmerksam. Eine Anzeige, die Arnhild Bösemann sehr berührte.
Da war tatsächlich mein 7-jähriges Kind, das fragte, wir wünschen und dass du zu uns kommst als Pastor, dass du unser neuer Pastor, unsere neue Pastorin wirst. Das fand ich total nett, dass Kindern der Raum gegeben wurde, das zu formulieren. Mir macht das besonders Spaß, mit Kindern auch im Blick auf den Glauben zu arbeiten und mit denen Entdeckungen zu machen. Und dann war das für mich ganz richtig. Und ich finde es besonders für eine Gemeinde, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir legen diesen Schwerpunkt, dass wir den Kindern und den Jugendlichen eine Stimme geben wollen in unserer Gemeinde und die sollen ihren Platz haben. Das hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, könnte man meinen, aber es ist halt doch auch oft eine Veränderung für eine Gemeinde. Und das hat mir gefallen.
Nun hat längst der Pfarrstellenalltag das Ehepaar im Griff. Wie teilen sich die beiden denn die Arbeit auf?
Gemeinsam haben wir auf jeden Fall erstmal die Zuständigkeit, dass wir sagen, wir machen Gottesdienst und Amtshandlungen, werden wir im Wechsel miteinander machen. Ich werde gezielt ins Gespräch gehen mit der Kindertagesstätte und dem Hort und Kindergarten. Da ist eine Anfrage ausdrücklich da, dass sie religionspädagogisch begleitet werden wollen. Und das werde ich mit Freude machen. Und ich bin mit sehr viel Freude in meiner vorherigen Gemeinde, in meiner Schule auch gewesen und hoffe, dass ich da auch hier in der Grundschule mit reingehen kann. Und dann folgt daraus die Frage, wie sollen Angebote für Kinder und Familien in der Gemeinde weiterlaufen und sich weiterentwickeln? Was ist da im Augenblick dran? Was ist schon da? Was braucht vielleicht nochmal Unterstützung oder wo sind da die Anfragen?
Viele Fragen, auf die Arnhild Bösemann die Antworten wahrscheinlich teils erst im Laufe der nächsten Wochen erhalten wird. Bei Thorsten Nolting-Bösemann sehen die Zuständigkeiten so aus.
Meine Zuständigkeit liegt in der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden und in der Förderung der Arbeit mit Jugendlichen, also auch der Kontakt zu den Schulen der Sekundarstufe 1 hier in Lockstedt. Daneben Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit mit dem Kirchenvorstand und die Geschäftsführung des Pfarramtes, wie das so schön heißt, also den Papierkram, der da dran hängt.
Der Konfirmandenunterricht ist für Thorsten Nolting-Bösemann eine Herzensangelegenheit. Dabei ist es ihm wichtig, die Jugendlichen aktiv in den Unterricht einzubeziehen und diesen Konfirmandenunterricht zu einer besonderen Zeit werden zu lassen.
Also es ist zum Beispiel so, dass ich im Konfirmandenunterricht einmal ganz klassisch mit Methoden arbeite, wie Theaterspielen oder auch kreativen Arbeiten. Aber es gibt auch immer zu bestimmten Themen kleine Videoclips, die man sich anschaut oder auch mal selber dreht.
Einige von uns werden vermutlich aus ihrer eigenen Konfirmandenzeit noch sehr gut wissen, dass der Besuch einer gewissen Anzahl an Gottesdiensten ein Muss war. Ja, das fand ich immer leicht. Aber hier hat Thorsten Nolting-Bösemann aus seiner langjährigen Erfahrung schon einen Plan.
Ich sag mal so, wenn Konfirmandin in einen traditionellen Gottesdienst kommen, für den sie nicht vorbereitet sind, dann entsteht mit Sicherheit auch heutzutage noch so ein Mussgefühl. Es gibt zwei Möglichkeiten und wir werden beide beschreiten. Das eine ist, mit ihnen tatsächlich auch diese alten Traditionen einzuüben, sodass sie sich erstmal zu Hause fühlen und vielleicht auch sagen, ja, das ist ja cool, was ich jetzt hier kann und ich kann plötzlich auf Altgriechisch singen. Aber das kann nicht alles sein. Ich denke, dass wir daneben auch gezielt auch Gottesdienstangebote für Kinder und für Jugendliche machen sollten, gerade wenn wir so viele Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Gemeinde haben. Das sollte regelmäßig da sein und zu diesen Gottesdiensten sollen dann Jugendliche auch gezielt eingeladen werden. Also wenn man, wie ist es bei uns, man muss 12 Gottesdienste besuchen, es wäre schon das Ziel, dass man in der Konfirmandenzeit auch 12 solcher Gottesdienste erleben kann.
Wer Arnhild Bösemann und Thorsten Nolting-Bösemann noch nicht in Aktion erlebt hat, sollte mal in den Gottesdienst gehen. Und wenn Sie vorab wissen möchten, wo die Stärken der beiden liegen, na, fragen wir sie doch mal.
Mein Mann kann ganz toll Glaubenszusammenhänge in Worte fassen. Und auch komplizierte Dinge, die den Glauben betreffen, erklären. Wenn man ihm eine Glaubensfrage stellt, dann kann er darauf eine Antwort geben, die Hand und Fuß hat. Und das finde ich sehr bewundernswert.
Ich finde es unglaublich faszinierend, welche Fröhlichkeit und Leichtigkeit sie in einem Gottesdienst ausstrahlen kann. Wenn sie da vorne steht, die Leute anlächelt, dann geht für mich sowieso die Sonne auf. Und ich glaube, für manchen um mich herum auch.
Analytiker und Kommunikationstalent. Ich denke, so lassen sich gute Bankkaufleute am besten beschreiben. Sie beraten Kunden mit einfachen Worten über Anliegen rund ums Geld, egal ob es dabei nun um das erste eigene Konto geht oder um die Finanzierung eines Autos. Zudem übernehmen sie die Pflege der Kundenkonten, verwalten Wertpapiere, erstellen Finanzierungskonzepte. Das klingt spannend, ne? Ist es auch. Und genau darum ist ja der Beruf der Bankkauffrau, des Bankkaufmanns nach wie vor einer der beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland. Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland kann sich über viele interessierte Bewerberinnen und Bewerber freuen. Jens Israel, er ist bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland der Personalreferent.
Also ich glaube, dieses familiäre Konstrukt, was wir noch haben, kommt wirklich gut an. Trotzdem sind wir so attraktiv, dass wir auch im Nachgang, nach der Ausbildung, allen Auszubildenden ein Übernahmeangebot unterbreiten. Wer möchte, kriegt also tendenziell noch weitere Verwendung hier bei uns im Hause. Wir bieten weiterhin aber auch noch Fortbildungsmöglichkeiten an in Richtung Bankfachwirt, Bankbetriebswirt-Ausbildung, sodass wir da auch versuchen, dass das Niveau der Kollegen entsprechend unseren Gegebenheiten anzupassen. Und das Ganze insgesamt kommt wirklich gut an. Ne?
7 junge Frauen und Männer starteten zum 1. August ihre Ausbildung bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Die Bezahlung in den 3 Jahren ist gut.
Wir haben im ersten Ausbildungsjahr 1100 Euro. Das geht dann hoch bis auf 1250 Euro im dritten Lehrjahr.
Naja, nun dauert es ja noch fast ein Jahr, bis die nächsten Auszubildenden beginnen. Dennoch, wen ein sicherer Ausbildungsjob in einer langfristigen Perspektive reizt, kann sich jederzeit bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland melden.
Also man kann sich bei uns auch klassisch bewerben. Allerdings wird man dann immer zu unserem Bewerbercasting eingeladen.
Sagt Janine Schmelke, die Ausbildungsleiterin der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Wie war das? Bewerbercasting?
Eine klassische Bewerbung gehört immer dazu, damit wir uns im Hintergrund auch alle Unterlagen mal anschauen können. Aber so das erste richtige Kennenlernen oder der erste richtige Kontakt, der findet dann in der Bankstage statt und da dann mit ganz jungen, netten Kollegen, manchmal auch den Auszubildenden, die jetzt in der Ausbildung sind. Also da kann man gespannt sein.
Über die Bankstage, die junge Filiale der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, haben wir ja in der letzten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lokstedt berichtet. Die ist ziemlich cool. Und so läuft ein Bewerbercasting ab.
Ja, ich sag Hallo erstmal.
Das ist so ein bisschen wie ein Speed-Dating. Also es gibt mehrere Gruppen, die verschiedene Fragen haben. Also da erzählen die Schüler dann so ein bisschen, was sind sie für Menschen, was haben sie für Hobbys, warum bewerben sie sich in einer Bank. Und das erzählen sie nicht dem Vorstand oder dem Personalreferenten oder der Ausbildungsleiterin, sondern das erzählen sie Auszubildenden oder jungen Arbeitskollegen.
So, und dann geht es eigentlich so weiter, wie wir das von Castingshows aus dem Fernsehen kennen. Entweder man ist raus oder Janine Schmielke.
Die dann überzeugt haben mit ihrer Persönlichkeit, die werden dann in einen Recall eingeladen. Und der findet dann hier in Beverstedt statt. Da bin ich dann dabei und Herr Israel. Wir führen dann so ein klassisches Bewerbungsgespräch mit den Recall-Teilnehmern und gucken dann mal, ob wir auch finden, dass die zu uns passen.
Noch ein kleiner Tipp. Einfach mal bei Interesse vorab in der Bankstage in der Bremerhavener Fußgängerzone vorbeischauen und sich informieren. Es gibt aber einige Grundvoraussetzungen, die müssen sich Interessierte vor einer Bewerbung auf jeden Fall klar machen.
Schön ist es, wenn man Abitur hat, wenn man bei uns anfangen möchte. Höhere Handelsschule mit guten Schulnoten funktioniert auch, weil die Berufsschule, die hat es schon echt in sich. Also da muss man schon ganz schön lernen, damit man den ganzen Stoff, den man da vermittelt kriegt, auch drauf hat, den man dann für die Abschlussprüfung braucht.
Und auch der Führerschein ist
sehr wichtig. Spätestens in der Mitte des ersten Ausbildungsjahres muss man einen haben. Also wir sagen schon bei den Bewerbungsgesprächen, die ja manchmal schon ein ganzes Jahr vor Beginn der Ausbildung stattfinden, dass die dann zukünftigen Auszubildenden sich drum kümmern müssen.
Hintergrund sind die Entfernungen, denn ohne Führerschein, Janine Schmielke,
dann ist es natürlich schwierig, zu den Geschäftsstellen zu kommen. Ist solch ein Auszubildender dann in Beverstedt zum Beispiel eingesetzt und wohnt in Bremerhaven, dann hat der schon eine Herausforderung.
Der Beruf der Bankkauffrau, des Bankkaufmanns habe sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt, so Personalreferent Jens Israel. Und er erinnert sich.
Also wenn ich an meine eigene Lehrzeit zurückdenke, ich habe also 82 angefangen, 1982, also im anderen Jahrtausend irgendwo. Da war es noch so ganz klassisch irgendwo, man hatte Kontoauszüge einzusortieren. Man musste Kleingeld rollen, irgendwie noch per Hand und solche Geschichten alles. Heutzutage ist das alles gar nicht mehr. Also das ganze Berufsbild hat sich völlig verändert hin zu wirklicher Digitalisierung. Also die jungen Kollegen müssen sich jetzt eher mit Homebanking und Internetvarianten auskennen, als mit, wie sortiere ich noch Kontoauszüge ein. Also die Auszubildenden kennen gar keine Kontoauszüge mehr, weil es die nur noch aus dem Automaten gibt. Also es ist schon ein extremer Wandel. Und der nimmt an Geschwindigkeit auch zu, so haben wir den Eindruck. Also es wird schon eine große Herausforderung an die jungen Leute gestellt, dass sie immer up-to-date bleiben.
Up-to-date müssen natürlich auch die älteren bzw. die reiferen, erfahreneren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Das ist bestimmt nicht minder herausfordernd, oder Jens Israel?
Für uns Älteren, auf alle Fälle. Ne? Also wir sind manchmal froh, dass wir die jungen Kollegen fragen können, wie es geht. Und so ist auch, glaube ich, das Zusammenspiel ganz hübsch irgendwo, dass wir aufgrund unserer Größe auch letztendlich vielleicht noch wie so eine Familie sind. Jeder kennt jeden irgendwo noch und der eine hilft auch dem anderen. Also das Genossenschaftsprinzip leben wir auch im Kleinen, wenn man so will. Hilfe zur Selbsthilfe und jeder hilft dem anderen dann irgendwo. Einer von 200 Leuten kann irgendwas und der ist auch bereit, anderen Kollegen zu helfen. Ne?
Mehr zur Ausbildung bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland gibt's auf der Homepage unter volksbank.eg. Ich finde ja, wir können ganz offen darüber sprechen. Die Gemeinde Lockstedt kann in einigen Bereichen des alltäglichen Lebens wirklich eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Kommunen einnehmen. Denn ob nun für den Sport, ob für die Feuerwehren, das Ehrenamt an sich, die Büchereien und letztlich auch die Musik, wird bei uns in Lockstedt wirklich eine ganze Menge getan. Apropos Musik. Die Lockstedter Musikschule, die befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Seit fast 30 Jahren unterrichtet hier Udo Janoske. Im letzten Jahr übernahm er die Leitung dieser Einrichtung. Welche Instrumente werden denn angeboten?
Also ich sage mal an, natürlich Gitarre, Klavier, Geige, Kontrabass, Cello, Akkordeon. An Blasinstrumenten haben wir Klarinette, Saxophon, Schlagzeug, natürlich Bandarbeit. Und ja, was haben wir noch vergessen? E-Gitarre gibt es auch bei uns. Ukulele wird angeboten. Und was habe ich noch vergessen?
Gesang noch?
Ja, natürlich. Ein ganz wichtiger Bereich bei uns. Da haben wir eine hervorragende Lehrkraft, Frau Janoschek, die macht das ganz toll. Also sie ist im Pop-Bereich mehr tätig. Und der ist sehr groß, unser Gesangsbereich.
Nun mag es Menschen geben, die sagen, ach, ich bin total unmusikalisch. Bei uns in der Familie kann man höchstens auf den Kamm blasen. Und ich darf aus gesundheitlichen Gründen nicht singen, der Nachbarn wegen. Ich kann gar nichts. Was sagen Sie solchen Menschen?
Ach, das gibt es nicht. Also wir versuchen, Leute auch zu integrieren. Also unsere Lehrkraft Fabian Mertens und auch Jo Ott, die haben eine Fortbildung gemacht. Und gerade in diesem Bereich, wie man eben Menschen auch integrieren kann, die vielleicht weniger Fähigkeiten haben, auch Menschen mit Behinderung, ne, die meinetwegen nur einen Ton mit einbringen können innerhalb einer Gruppe, aber die trotzdem auch Glücksgefühle deswegen haben. Ne. Ich persönlich mag viel lieber auch die gemischten Gruppen, wo auch unterschiedliche Spielstände da sind, dass eben auch ein Fortgeschrittener mit einem Anfänger mal was zusammen macht, weil der Anfänger kann er gucken, oh, so kann das auch klingen, wie es mal wird. Ne? Und ja, man muss sich eben integrieren. Ne? Also es ist auch eine Integrationsarbeit, die wir machen.
Ab welchem Alter, sagen Sie als Leiter der Lockstedter Musikschule, macht es überhaupt Sinn, ein Musikinstrument zu erlernen?
Und das ist sehr unterschiedlich. Also bei uns geht es ja in der musikalischen Früherziehung los in den Kindergärten und es kann schon mal sein, dass es mit 4 Jahren klappt. Ich hatte einen Gitarrenschüler, der hat mit 4 angefangen. Das war eben der Unterricht nur möglich mit einem Elternteil, aber das ist ziemlich gut gegangen. Ne? Also hilfreich kann es sein, wenn man schon vielleicht ein bisschen lesen kann, dann kann man Liedtexte schon verstehen. Ne? Ist aber nicht Voraussetzung. Ne? Also ich pauke dann manchmal auch gerne Liedtexte ein oder man singt sie so oft mit den Kindern als Ritual am Anfang, dass sie dann auch gut beherrscht werden. Also ich kann es jetzt nicht allgemein sagen, wann ein gutes Einstiegsalter ist. Das ist individuell abhängig.
Notenkenntnisse, werden die dort auch bei Ihnen geschult oder sagen Sie sich gerade so am Anfang spielen Noten überhaupt gar keine Rolle?
Noten sind ein Hilfsmittel, sage ich immer wieder. Ne? Und es gibt etliche Musiker, die keine Noten können und trotzdem tolle Musiker sind. Ne? Die Beatles, die haben sie alle nicht gekonnt und trotzdem haben die gute Musik gemacht. Und ich persönlich finde das wichtig, dass man sie kann, ist aber keine Voraussetzung.
Wenn jemand bei Ihnen ein Musikinstrument erlernen möchte, zum Beispiel Gitarre, und sagt, also ich habe eine Gitarre jetzt gesehen im Discounter, die kann ich ja erstmal kaufen zu einem geringeren Preis, denn ich weiß ja gar nicht, ob mein Kind noch bei der Gitarre dabei bleiben möchte. Ist das ratsam?
Nein, da sage ich immer die Finger weg davon, weil da kann man nur einiges falsch machen. Wir haben genügend Leihinstrumente und wenn ein Instrument angeschafft werden soll, dann immer nur in Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer, weil da kriegt man eine kompetente Beratung. Und manchmal sind das auch Unterschiede. Eine Aldi-Gitarre sieht genauso aus wie ein Instrument, was 10.000 Euro kostet. Man kann es äußerlich gar nicht sehen, aber es gibt dann doch sehr krasse Qualitätsunterschiede in der Verarbeitung.
Diese Leihinstrumente kosten ja auch logischerweise eine Miete. Wo liegt die ungefähr?
Das ist immer abhängig von Anschaffungspreis. Also die Mindestmiete bei uns fängt bei 3 Euro an. Ich glaube, für eine Ukulele ist es so. Ne? Aber wenn jetzt ein Instrument einen hohen Anschaffungswert hat, dann ist natürlich auch ein bisschen mehr Miete fällig. Aber ich kann nur sagen, unsere Mietpreise, die sind sehr, sehr moderat und sind eben darauf angelegt, sich erstmal auszuprobieren. Wenn es dann so sein soll, kann man später dann auch was Eigenes anschaffen.
Nun sagen Sie ja völlig zu Recht, wir sind nicht die Jugendmusikschule, auch wenn wir an Wettbewerben mit Jugendmusik hier teilnehmen. Wir sind die Lockstädter Musikschule. Das heißt, selbst Menschen wie mich mit Mitte 50 könnten Sie unterrichten.
Ja, und das ist eben auch das Schöne hier an unserer Musikschule. Es können alle von 3 bis nach oben hin wirklich unbegrenzt. Na, 90-Jährige hatten wir jetzt noch nicht, ne? Aber manche entdecken ja gerade im Rentenalter wieder ihr Interesse wieder für die Musik und da sind wir auch da.
Wie lange dauert es eigentlich, so die ersten Erfolge auf einem Instrument auch spüren zu können? Oder sagen Sie, das hängt vom Talent ab, vom Üben?
Also ein Erfolgsgefühl kann man schon gleich in der ersten Stunde haben. Wir können das ja gleich mal ausprobieren auf der Ukulele. Und ich kann da gar nicht so recht drauf antworten, wie lange man Geige spielen muss, ehe man es beherrscht.
Ja. Ist offen. Ja. Dann würde ich sagen, testen wir das tatsächlich.
Testen wir das mal. Also hier haben wir erstmal 2 Ukulelen. Sie haben eine schöne Cutaway-Ukulele, also das ist ein besonders edles Instrument, ja, was Sie da haben. Und die Ukulele kann ich ja erstmal vorstellen. Wo kommt die her, wissen Sie das?
Sie werden es gleich erzählen.
Ja, ich werde es erzählen, ja gut. Die kommt natürlich aus Hawaii, ne? Das ist die kleine Gitarre. Ich nenne sie auch liebevoll meine Reisegitarre, weil die überall reinpasst. Ne? Und die Ukulele, wenn man sie sieht, dann denkt man meist immer an diesen Song. Ne?
Sagen Sie nicht Over the Rainbow.
Richtig. Und ich habe es jetzt für Sie ganz einfach gemacht. Ja. Diese Ukulele ist nämlich präpariert. Da ist jetzt kein Gurt dran. Sie können sie mit der einen Hand halten hier. Das ist die Schlaghand, die ist jetzt frei für Sie. Ne? Schlagen Sie mal einmal. Genau, klingt gut. Hauen wir nochmal drauf auf die Ukulele. Genau, und jetzt machen wir mal 4-mal. 4 Schläge. Genau, und jetzt können wir schon unseren Song spielen. Ne? Der geht nämlich so, wir müssen jetzt nur noch zusammenarbeiten. Ich mache 4 Schläge, Sie machen 4 Schläge. Ich mache 4 Schläge, Sie machen 2 Schläge.
Okay.
Und ich auch 2.
Okay.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das war ein Shanty. Der passt doch zum Norden. Und der heißt What Shall We Do? What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
Early in the morning.
Hooray, up she rises.
Hooray, up she rises.
Hooray, up she rises.
Early in the morning.
Super. Können Sie auch die zweite Strophe?
Nö. Aber das war schon sehr eindrucksvoll. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und an dem Nachmittag der Aufnahme hatte ich schon mein erstes Glücksgefühl auf der Ukulele. Ah, schön, ne? Soll ich nochmal eben zurückspulen und wir hören uns mein Duett mit Udo Janoske nochmals an?
Nein, ich werd irre.
Gut, dann eben nicht. Das große Thema Ausbildung ging es bereits in dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe bei uns in Lockstedt. Gesa Vogler und Skana Freimark haben in den vergangenen 3 Jahren ihre Ausbildung in der Verwaltung der Gemeinde Lockstedt absolviert. und werden nun auch übernommen. Die Einblicke während dieser Ausbildung sind absolut vielfältig. Beginnen wir mal mit Gesa Vogler. Was hat der 23-Jährigen aus Vleste denn am meisten Spaß gemacht?
Am meisten der Bezug zu den Bürgern, zum Gemeindeleben. Ich war eine ganze Zeit lang Bürgerservice unten in der Meldestelle und auch im Ordnungsamt im Teil. Und da ist natürlich der große Vorteil, man bekommt unheimlich viel mit, auch so vom Gemeindeleben, auch was die Bürger so bewegt. Ich habe auch viel Zeit aushilfsmäßig an der Information verbracht. Und was, da ist man ja dann immer die erste Anlaufstelle aller Belange, die so reinkommen, auch im negativen Sinne. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, die Wünsche des Bürgers irgendwo umzusetzen, das macht schon Spaß.
Und wo wird sie künftig im Rathaus arbeiten?
Ich bin jetzt im Bauamt eingesetzt. Und zwar darf ich da von einem Kollegen, der Ende des Jahres in Ruhestand geht, den Bereich des Gebäudemanagements übernehmen. Das heißt, die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude, die Reinigung und das ist so der Hauptbereich.
Von Gesa Vogler zur Lokstädterin Skana Freimark.
Ich fand eigentlich sehr vieles spannend. Also ich fand auch im Mail-Bereich fand ich es auch eher interessant und spannend, auch an Informationen. Besonders was mich halt auch interessiert hat, war halt auch im Finanzbereich.
Der Finanzbereich, und dazu zählt auch die Kasse, sei genau ihr Ding, sagt Skana Freimark. Umso schöner, dass es mit einer Stelle dort auch geklappt hat.
Wenn Bürger kommen und was einzahlen möchten, dann bin ich mit meiner Kollegin die Anlaufstelle und dann zahlen die halt dementsprechend das Geld ein oder halt überweisen das und das kontrollieren wir.
Ist das jetzt so das, was Sie bis zum Eintritt ins Rentenalter in Jahrzehnten irgendwann machen möchten? Oder sagen Sie sich, das Schöne ist auch, ich kann mich immer weiterentwickeln oder ich möchte noch diesen und jenen Bereich auch für mich entdecken?
Natürlich möchte ich mich auch weiterentwickeln und aber trotzdem Kasse oder was mit Zahlen, das ist schon, was ich mir halt bis zu meinem Rentenalter vorstellen kann. Und das bringt mir auch schon sehr viel Spaß.
Viel Erfolg den beiden. Ist es eigentlich generell so, dass Auszubildende aus der Verwaltung der Gemeinde Lokstedt übernommen werden? Frage an den Bürgermeister, an Detlef Wellbrock.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir in den letzten Jahren eigentlich alle Auszubildenden, die wollten, wenn sie sich danach nicht vielleicht noch für andere Wege entschieden haben, übernehmen konnten, weil wir hatten das ja schon mal in einer der vorherigen Folgen thematisiert. Auch im öffentlichen Dienst gibt es die entsprechenden Generationswechsel, den Bedarf für viele Mitarbeiter. Und deshalb konnten wir in den letzten Jahren denen, die auch geblieben sind und bleiben wollten, immer ein Angebot machen. Und darüber sind wir auch sehr froh.
Heute, am Tag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, ist der 12. September 2021. Ein besonderer Tag. Es finden die Kommunalwahlen statt. In der Gemeinde Lokstedt geht es auch um die Bürgermeisterwahl. Da gibt es wie 2014 bereits nur einen Kandidaten, nämlich Detlef Wellbrock, der als parteiloser Kandidat von den Fraktionen unterstützt wird. Beim letzten Mal erzielte er 90,9% der Stimmen. Wie fühlt er sich heute? Angespannt?
Ja, ich glaube, eine gewisse innere Unruhe oder einen gewissen erhöhten Adrenalinschub hat man definitiv, wenn man zur Wahl steht und dann natürlich die Einwohnerinnen und Einwohner darüber abstimmen, ob man in seiner Funktion bleiben darf. Also da wäre es sicherlich gelogen, wenn man sagen würde, das geht vollkommen ohne Aufregung an einem vorbei. Aber ich denke, es ist auch wichtig, eine gewisse Anspannung zu haben.
Es ist wichtig zu wählen. Wer nicht zur Wahl geht, verschenkt wirklich die Chance, Einfluss zu nehmen auf die politische Gestaltung und auch das politische Wirken künftig hier in der Gemeinde Lokstedt. Daher dein Appell.
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für jeden, der eine Demokratie lebt und sie auch als wichtig ansieht. Und das tun wir hoffentlich alle. Wählen zu gehen und daher mein Aufruf und Appell, bitte gehen Sie zur Wahl, wählen Sie demokratische Parteien, damit wir auch in Zukunft in einem Land leben können, was diesen Anspruch, den wir alle, glaube ich, haben, erfüllen kann.
Herzlichen Dank. Eine gute Wahl Ihnen und vor allem bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Das war bei uns in Lokstedt. Ich bin Lars Kurs.
Podcast bei uns in Lokstedt wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Alfred Brünjes Bauunternehmen sowie der Gemeinde Lokstedt.